Gut, klappt.
Es gibt eine arabische Legende, vielleicht haben Sie von der schon mal gehört. Ein Vater hatte 17 Söhne, sondern 17 Kamele, aber er hatte 3 Söhne. Und er hat ein seltsames Testament hinterlassen. Das Testament lautet nämlich so, dass der erste Sohn die Hälfte seiner Kamele bekommen soll. Er hatte 17 Kamele, der zweite Sohn ein Drittel und der dritte Sohn ein Sechstel. Und jetzt mal kurz überlegen, am frühen Sonntagmorgen, früh nehme ich zurück, für Schweizer ist schon spät. Also mathematisch, das geht ja gar nicht. Die Hälfte von 17 Kamelen geht nicht, ein Drittel geht nicht, ein Sechstel geht nicht. Und die 3 Söhne sind darüber so in Streit geraten über das Erbe, das soll es ja unter Frommen geben, dass sie sich heftig über das Erbe streiten. Und sie haben absolut keine Lösung gefunden. Und dann kam ein Fremder mit seinem Kamel dahergeritten. Und warum er sich engagiert hat, weiß ich nicht. Jedenfalls, er hat es getan und nahm sich der Sache an. Und da sagte, ich stelle mein Kamel mit dazu. Und dann waren es 18. Und jetzt kriegt der erste Sohn die Hälfte, sind 9. Der zweite Sohn ein Drittel, sind 6. Und der dritte Sohn ein Sechstel, sind 3. Und es geschah ein Wunder. Wenn man jetzt zusammenzählt, 9, 6 und ein Neuntel hat der Dritte bekommen, 2 waren es dann, und 2, dann sind 17. Und da blieb ein Kamel übrig und das konnte der Fremde wieder nehmen und er konnte dann davonreiten. Und unser Kolosserbrief, mit dem ich mich in meinen Diensten, in den ersten Diensten beschäftigen möchte, der hat es auch mit einem Engagement zu tun. Paulus war zwar in dem Sinn kein Fremder, aber er hat die Gemeinde weder gegründet, noch war er dort jemals gewesen und trotzdem engagiert er sich ungemein in dieser Gemeinde, gerade in Kolossee. Er hatte ein Herz der Liebe und da wir ja das Generalthema haben, die Erkenntnis Christi, Jesu, beziehungsweise seine Erkenntnis und seine Weisheit, habe ich mir gedacht, passt natürlich besonders das erste Kapitel des Kolosserbriefes, denn im ersten Kapitel des Kolosserbriefes, so viel wie ich schon vorwegnehme, hat der Apostel Paulus ja eine ganz seltsame Arznei für die kränkelnde oder zumindest für die von Krankheit bedrohte Gemeinde der Kolosseer. Er malt nämlich die Herrlichkeit Jesu Christi so richtig ihnen vor Augen. Also ist interessant, er geht nicht lang und breit, wir werden das noch sehen, auf die Mängel ein. Er skizziert das eigentlich nur. Er geht nicht lang und breit auf die Symptome der Krankheit ein und wälzt sich sozusagen im Bild gesprochen in diesen Pfützen, sondern er stellt das herrliche Licht und die herrliche Größe Jesu Christi ihnen vor Augen. Und an dem gemessen fällt sozusagen alles andere ab, klärt sich alles andere. Und das ist auch wichtig für unsere Verkündigung, dass wir nur im begrenzten Umfang uns sozusagen mit dem Negativen beschäftigen. Das muss auch mal sein. Man muss auch mal ein deutliches Wort finden und sich abgrenzen. Aber dass wir vor allem die Aufgabe haben, das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, das Evangelium Jesu Christi zu verkündigen. Und dann klären sich die Dinge daran. Ich will mal ein ganz konkretes und vielleicht etwas sehr starkes Beispiel, vielleicht überzogenes Beispiel nennen. Wir haben ja in unserem Dorf nicht nur unsere Bibelkonferenzstätte, unser Bibelkonferenzzentrum, sondern Gott hat es so gefügt, dass in Langensteinbach etwa 50 Jahre, bevor unser Bibelkonferenzzentrum entstanden ist, es bereits ein Bibelheim gegeben hat. Das war damals Pfarrer Böhmerle, der eben dieses Bibelheim Bethanien gegründet hat, auf der anderen Seite des Berges. Und wir haben zwischenzeitlich ein sehr gutes Verhältnis, war nicht immer so, vor allem in den Anfangsjahren nicht. Also wir sind etwas über 50 Jahre alt und die sind über 100 Jahre alt. Und da weiß ich von einem der Hausväter, längst inzwischen in Schlafen und beim Herrn, dass er, wenn jemand in die Seelsorge kommen wollte, gesagt hat, du setzt dich jetzt erst 3-mal in meine Verkündigung. Und wenn nach der Verkündigung, nach dieser 3-maligen Verkündigung, die Gott an dich durch mich richtet, noch Fragen sind, dann führen wir ein Gespräch. Das ist sicherlich sehr extrem, wenn wir das machen würden. Aber es ist doch erstaunlich, wie viel sich erledigt, wenn man sich dem Wort Gottes aussetzt, wenn man sich an den Maßstäben des Wortes Gottes orientiert, an der Verkündigung dann braucht man manches Gespräch nicht mehr. Also die Herrlichkeit, die wunderbare Person und die Strahlkraft Gottes in seinem Sohn muss verkündigt werden, sein Handeln und sein Wirken, und das lässt uns gesunden. Das lässt uns gesund, das muss gesagt werden. Und das ist die Hauptarznei des Apostels Paulus im Kolosserbrief, ja, man könnte fast sagen, in seiner gesamten Briefliteratur, die uns überliefert ist. Ja, Kolossee, da denke ich immer auch an unsere Paulusreise. Ich weiß gar nicht, ob jemand von euch da dabei war, vor etlichen Jahren. Inzwischen gab es ja schon den zweiten Teil, vor, glaube ich, 4 Jahren oder 5 Jahren, haben wir von der Langen Steinbacher Höhe aus, wir haben ja Israelreisen, aber wir haben auch 2 Paulusreisen gemacht auf den Spuren des Apostels Paulus. Und bei der ersten war ich dabei, und es begann in der Nähe von Antiochia am Orontes. Es gibt viele Antiochia im Süden der Türkei, eigentlich fast an der Grenze zu Syrien. Und damals war es die römische Provinz Syria. Und da ist ja der Apostel Paulus, da entstand ja die große heidenchristliche, erste große heidenchristliche Gemeinde. Und da ist ja der Apostel Paulus durch den Befehl des Geistes Gottes losgezogen mit Barnabas und Johannes Markus dann nach Zypern. Da waren wir jetzt, letzten Herbst, oder schon 2 Jahre, ich weiß schon einmal, da waren wir auf Zypern, und haben wir auch ein bisschen die Städte da besucht, wo Paulus angeblich war. Ich erinnere mich nur an eine, da sagt der Reiseführer, ja, so ein Ruinenfeld vom Palast des Statthalters dort, und an der Säule haben sie Paulus angebunden und ausgepeitscht. Ja, wir guckten uns natürlich alle diese Säule an, und dann sagte einer aus der Gruppe, ja, woher weiß man denn, dass es genau diese Säule ist, worauf der Reiseleiter in waffnender Ehrlichkeit gesagt hat, weiß man nicht, aber irgendwas muss man ja den Touristen zeigen. Okay, und dann ging es hinüber in die Türkei, und die Türkei war ja damals gar kein islamisches Land. Das ist klar, der Islam entstand erst im 7., 8. Jahrhundert, sondern es war römisches Staatsgebiet, gehörte zum Imperium Romanum, und insbesondere im Westen der heutigen Türkei war eine sehr reiche, griechisch, von der griechischen Kultur geprägte Provinz, die Provinz Asia. Also ist nicht Asien, Mongolen, Hunnen und so weiter, sondern Asia, heutige Westtürkei. Und da befanden sich etliche Gemeinden, wichtige Gemeinden wie Ephesus, wie Smyrna und so, aber eben auch die Gemeinde zu Kolosse. Die haben wir natürlich auch besucht, und es ist interessant, wenn man mal da ist, und deswegen ist schön, wenn man das geografisch einmal vor Augen hat. Die Kolosseer waren in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hierapolis und zu Laodicea. Und Hierapolis, das ist heute ein sehr bekannter Ort, das sind die Kalksinterterrassen von Pamukkale. Also Sie haben zumindest vielleicht schon mal Bilder gesehen, wie so weiß, terrassenartig am Berg, also diese Heilquellen, das warme Wasser, und das ist gesund, wenn man da baden. Da hatten die Römer auch eine Stadt. Das war Hierapolis, die heilige Stadt, die Stadt, wo man gesund werden konnte. Und wenn man dann über das Lykostal hinüberblickte, dann befand sich, und heute sind es nur noch Ruinen, Laodicea. Das ist die Gemeinde, die unter anderem eins der Sendschreiben bekommen hat, allerdings kein gutes, ja. Und wenn man dann ums Eck fährt, jetzt Sie entschuldigen mal, dass ich das so primitiv beschreibe, dann hat man die dritte Stadt in diesem Städtedreieck, Kolossee. Und deswegen ist klar, dass die Briefe, die in die Region gegangen sind, immer auch als Art Rundbriefe gedacht waren. Also es war nie nur der Brief für Kolossee. Paulus sagt ausdrücklich, wenn ihr den von Laodicea gelesen habt, manche vermuten, es ist der Epheserbrief, dann gebt euren Brief weiter, und ihr lest auch den von Laodicea. Also es waren so, mehr so Rundbriefe. Und in diesem Städtedreieck hat sich das also alles abgespielt. Paulus war also der Verfasser zusammen mit Timotheus. Er hat wahrscheinlich dieses Schreiben einem Mitarbeiter in Rom Anfang der 60er Jahre diktiert. Und ich habe bereits gesagt, er war nie in Kolossee. Und der Gemeindegründer war ein gewisser Epaphras, ziemlich sicher jedenfalls. Und wenn ihr aufschlagt, Kolosser 4, Vers 12, da finden wir diesen Epaphras, der mehrfach im Kolosserbrief beschrieben wird, als Soldaten Jesu Christi. Wenn ich dich sehe als Offizier der Heilsarmee, ja, da schlägt dein Herz, ja. Also Soldat Jesu Christi und Gebetsringkämpfer, der Epaphras. Und jetzt in Kolosser 4, Vers 12 heißt es, Es grüßt euch Epaphras, der einer von den Euren ist, ein Knecht Christi Jesu. Könnte auch sagen, ein Sklave. Ist es schlimm, ein Knecht oder ein Sklave zu sein? Für uns hat es immer sofort etwas von Südstaaten-Flair, von ausgepeitscht werden und Ungerechtigkeit. Und das gab es alles, das ist klar, das gab es auch im Imperium Romanum. Aber es kommt auf den Herrn drauf an, wie Sklave sein ist. Und kann man sich einen besseren Herrn vorstellen als Jesus Christus? Glauben Sie, dass es einem Knecht, einem Sklaven Jesu Christi schlecht geht? Ich glaube nicht. Es geht ihm wunderbar, es ist das Beste. Es ist das Bild des Dieners, dessen, der im Dienst Jesu steht. Paulus gebraucht nur andere Bilder. Er sagt, wir sind Söhne, wir sind Kinder Gottes. Söhne ist erbschaftsfähig, ein Kind kann auch noch unmündig sein. Ein Sohn ist erbschaftsfähig. Also sind verschiedene Bilder, wir werden als Soldaten bezeichnet, als Knechte, als Sklaven. Und hier Paulus mit Vorliebe nennt sich Sklave. Und da muss ich an unser Offenbarungsseminar denken, dass wir jetzt vor einigen Wochen, oder dass ich zusammen vor einigen Wochen mit Dr. Kochlovius hatte, da sind wir an die Sendschreiben gekommen und dann die alte Diskussion, ja, wenn es doch hier immer von Knechten und Sklaven heißt, kann das denn überhaupt Gemeinde sein? Von daher schon. Paulus nennt sich mit Vorliebe Sklave Christi Jesu. So, und jetzt Epaphras, der alle Zeit, Pantote, in einer Grundgebetshaltung, der alle Zeit in seinen Gebeten für euch ringt. Dann heißt es etwas später, ich bezeuge ihm, dass er viel Arbeit, viel Mühe um euch und um die in Laodicea und Hierapolis hat. Verstehen wir jetzt? Waren Schwesterngemeinden, die unmittelbar in der Nachbarschaft waren, Beziehung hatten. Das Erstaunliche ist, Paulus sagt, ihr habt einen guten Start gemacht. Ihr steht alles in allem gut da. Wir haben es von Daniel gelesen bekommen. Glaube, Liebe, Hoffnung werden im ersten Kapitel erwähnt. Aber es ist sozusagen wie in den Bergen, wo noch die Sonne scheint und dann aber am Nachmittag große dunkle Wolken aufziehen. Ja? Und so war es ein bisschen die geistliche Situation in Kolossee. Es war alles in allem noch in Ordnung, aber es zogen gewaltig dunkle Wolken auf. Und der Apostel Paulus, dem ist das nicht egal, sondern er sagt, da muss ich euch jetzt Orientierung geben. Da muss ich euch jetzt ein Wort Gottes geben, das der Herr mir geschenkt hat. Und deswegen, wegen dieser eindringenden christlichen Gnosis, macht er sich auf und schreibt diesen Brief. Er war ja in der Gefangenschaft in Rom und lässt ihn dann durch einen Mitarbeiter überbringen. Also er hat ein Engagement der Liebe. Wollen wir jetzt noch gleich darauf eingehen, dass dem Apostel Paulus das nicht egal ist. Schauen wir uns noch kurz die Briefträger an. Da haben wir einen gewissen Tychikus, der dann von Paulus von Rom nach Kolossee reist. Natürlich wahrscheinlich mit dem Schiff, wahrscheinlich ist er in Ephesus an Land gekommen, bevor er dann, wenn er es mal in der Karte irgendwann anschaut, zu Fuß weitergereist ist Richtung Lykostal. Und er hatte noch einen dabei, den wir auch von der Bibel kennen. Es war der Sklave Onesimus. Ich weiß nicht, ob ich noch auf den Philemonbrief kommen werde, vielleicht am Wandertagabend, am Mittwochabend, kann sein, dass wir mal den Philemonbrief besprechen, weil der eigentlich, fast hätte ich gesagt, Appendix, also ein Anhang ist zum Kolosserbrief. Denn der reiche Gutsbesitzer, der dort erwähnt wird, war Mitglied der Gemeinde in Kolossee und hatte eine Hausgemeinde in seinem Gut. Und ihm war ein Sklave entlaufen, Onesimus. Und da kommt ja in Rom bei Paulus in der Gefangenschaft zum Glauben. Was für ein Zufall Gottes. Der büxt aus, taucht in Rom unter und trifft ausgerechnet Paulus, den Freund seines gläubigen Gutsherrn, und kommt dort zum Glauben. Und er sendet ihn zurück, ich will jetzt nicht zu viel vom Philemonbrief vorwegnehmen, er sendet ihn mit einem Empfehlungsschreiben zurück. Er macht also nicht einfach nur einen Kolosserbrief an Anhang und sagt, ach übrigens, da sende ich dir Onesimus, lieber Philemon, und geh gnädig mit ihm um, sondern er schreibt einen extra kleinen Brief. Also haben wir auf der Reise von Rom über Ephesus ins Lykostal nach Kolossee zwei Leute mit drei Briefen. Ist nicht ganz so schwierig wie das Rätsel, das du uns gestern Abend mit den 7 Schweizer Autoren gestellt hast. Aber die Auflösung ist so, wir haben den Tychikus, der hat den Kolosserbrief in seinem Gepäck und den Rundbrief an Ephesus, also wahrscheinlich den Laodicea-Brief. Und wir haben den Onesimus mit dem Philemon-Brief. Die zwei sind also unterwegs und bringen die Briefe. Jetzt, wir sehen schon, Epheser- und Kolosser-Brief sind gemeinsam geschrieben worden, aus einer ähnlichen Situation des Apostels Paulus heraus, zu gemeinsamer Zeit. Und wer einmal Epheser- und Kolosser-Brief liest, der stellt fest, wie viele Parallelen es da gibt, vom Aufbau und wie verwandt die sind. Jedem schon aufgefallen, hä? Ähnlich haben wir zum Beispiel Römer und Galaterbrief. Römer und Galaterbrief sind ein Stück weit auch parallel. Jetzt, was ist der Unterschied zwischen Epheser- und Kolosserbrief? Wir nähern uns also immer mehr dem Kolosserbrief an. Der bedeutendste Bibelausleger des französischen Protestantismus, Frédéric Godet, sagt, Paulus zeigt im Kolosserbrief, was Christus für die Gemeinde ist. Das ist ja seine Arznei. Er macht Christus groß. Und im Epheserbrief zeigt er, was die Gemeinde für Christus ist. Also im einen Fall steht das Haupt in der Mitte, Jesus, der Herr. Und im anderen Fall der Leib des Herrn, die Gemeinde. Jemand anders hat fein bemerkt, im Epheserbrief zeigt Paulus die Gemeinde des Herrn, im Kolosserbrief den Herrn der Gemeinde. Oder um es mit der paulinischen Terminologie zu sagen, im Epheserbrief, und das ist eins der Schlüsselworte, zeigt Paulus, was wir in Christus sind. Wir in Christus sind. Wenn ihr den Epheserbrief lest, kommt immer wieder in Christus, in Christus, in Christus, in Christus. Und im Kolosserbrief zeigt er die Herrlichkeit des Herrn, Christus in euch, die Herrlichkeit Gottes. Und damit wir müssen ja auch ein bisschen biblische Lehre haben, wir wollen ja auch vorankommen, nicht immer nur das hören, was wir schon immer gehört haben, erfüllt der Heilige Geist durch die Apostel und hier durch den Apostel Paulus, was Jesus in seiner Abschiedsrede in Johannes 14, Vers 20 gesagt hat. Er sagt, ich hätte euch ja noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen, aber Jesus hat sein Reden vom Himmel her fortgesetzt, als erhöhter Herr. Und so redet er durch die Apostel, er redet durch Paulus, und er sagt selber, an jenem Tag werdet ihr erkennen, Johannes 14, Vers 20, Abschiedsrede an seine Jünger, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin, ihr in mir, die Gemeinde, die Gläubigen in Christus und ich in euch, Christus in uns. Und das ist sozusagen der... Wenn Sie wollen, wenn Sie Notizen in der Bibel machen, können Sie zu Johannes 14, Vers 20 drunter schreiben, am einen Epheserbrief, am anderen Kolosserbrief. Natürlich auch an anderen Stellen, aber das sind die beiden. Da hat Jesus sein Reden fortgesetzt, da hat Jesus das erklärt, was das bedeutet. Aber jetzt wollen wir uns konzentrieren darauf, dass wir erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass Paulus ja eigentlich jede Menge Ärger hatte. Ich weiß nicht, wie viele Gerichtsverfahren sie schon um die Ohren hat. Ich hatte viele, viele Gerichtsverfahren. Ich habe hunderte, vielleicht tausende Gerichtsverfahren gehabt. Mögen Sie sagen, ja, das habe ich bei dir nicht anders vermutet, als dass du ein Strafverfahren nach dem anderen hast. Aber es war nicht so gemeint. Ich hatte Verwaltungsgerichtsverfahren. Du hast Arbeitsgerichtsverfahren als Vorgesetzter mit deinen Mitarbeitern. Das lässt sich manchmal nicht vermeiden. Ich habe viele Verwaltungsgerichtsverfahren gehabt. Also wo Leute mit bestimmten Entscheidungen nicht einverstanden sind und dann vielleicht das Widerspruchsverfahren keine Lösung bringt und dann wird geklagt beim Verwaltungsgericht oder geht es nachher zum Verwaltungsgerichtshof oder sogar zum Bundesverwaltungsgericht oder es gibt in der Haftsache eine Klage vor dem Amtsgericht oder so und da muss man eine Klageerwiderung schreiben. Ja, muss also also Paulus hat eine Klage am Hals. Was hat er verbrochen? Er hat das Evangelium verkündigt. Das ist sein Problem. Und da haben sie ihn in Jerusalem dann umbringen wollen und sie kennen die ganze Geschichte, Apostelgeschichte 20, 21 folgende, wie er dann vom Oberst Lysias gerettet wird und so weiter, wie er nach Caesarea Maritima kommt und dann nach Rom. Und da wartet er auf seinen Prozess, denn er war als römischer Bürger hatte er das Recht, immer als letzte Instanz seinen Fall am kaiserlichen Hof verhandelt zu bekommen. Und die Ankläger waren noch nicht erschienen. Deswegen hatte der Apostel Paulus sozusagen diese Wartezeit in leichter Haft in einem Mietshaus. Wir lesen am Ende der Apostelgeschichte davon in Rom. Und da hat er nicht nichts getan, sondern hat ja zum Beispiel Juden in Rom, von Rom eingeladen und hat ein Gespräch mit ihnen geführt, das Evangelium bezeugt. Er hat aber auch geschrieben. Er hat Besuch empfangen und er hat geschrieben. Und aus dieser Situation heraus schreibt er den Kolosser- und den Epheserbrief. Und warum habe ich Ihnen das jetzt geschildert mit dem Kolosserbrief? Weil er kannte die Gemeinde nicht und er hatte selber genug Ärger am Hals. Aus diesem ersten Verfahren ist er nochmal freigekommen, aber es hätte auch anders laufen können. Bei der zweiten Verhaftung hat ihn wohl entweder Tigellinus, der Präfekt, der Prätorianerpräfekt des Nero oder Nero selber zum Tode verurteilt. Und wir sind ja schon die Via Appia entlang gestolpert und haben versucht, die Stelle zu finden, wo er geköpft wurde. Aber es war nicht so einfach, die jede Menge Ärger am Hals. Und jetzt das Wunder. Obwohl Paulus sagen hätte können, ja Moment mal, ich habe gerade so viele persönliche Probleme. Meine Rentenversorgung ist schwierig. Ich habe ein Strafverfahren am Hals. Ich werde von meinen Brüdern, dem Fleisch nach, von den Juden zu Recht, Unrecht angeklagt. Ich habe einen ganz schlechten Stand in der Öffentlichkeit. Zum Teil haben die Gemeinden sich von mir abgewandt. Trotz aller persönlichen Nöte und Schwierigkeiten kümmert er sich mit einem Herz der Liebe um die Probleme anderer. Das ist das Wunder. Das ist das Wunder. Paulus hat seine eigenen Dinge zurückgestellt und hat sich mit einem Herz der Liebe engagiert. Und so können wir diesen Eingang des Kolosserbriefes gliedern, indem wir sagen, Liebe interessiert sich, Liebe engagiert sich, und Liebe wünscht dem anderen das Beste. Wir könnten negativ sagen, Desinteresse ist Lieblosigkeit. Mangelndes Engagement ist Zeichen der fehlenden Liebe. Dem anderen nicht das Beste wünschen ist lieblos. Stellen wir uns mal nur einen Moment vor, es gäbe Gott, aber er hat an uns 0,00 Interesse. Das ist ja so ein bisschen, vielleicht kommen wir diese Woche nochmal darauf, das deistische Weltbild. Deismus sagt, ja, es gibt schon einen Gott und er hat diese Welt auch geschaffen, aber es ist wie ein Uhrmacher, der ein wunderbares Werk geschaffen hat und die Uhr jetzt aufgezogen hat und dann tickt die Uhr runter und der Uhrmacher schaut nur noch von der Ferne zu. Die Uhr läuft an sich und der Uhrmacher greift auch nicht mehr ein. Das ist Deismus. Gott hat die Welt geschaffen, aber Gott ist nur noch Betrachter von der Ferne. Er engagiert sich nicht mehr, er steuert, er lenkt nicht in der Welt. Er greift nicht, korrigiert ein. Das ist nicht das Bild der Bibel. Sondern wir haben einen heißgeschichtlich handelnden Gott, einen Gott, der Geschichte lenkt, leitet, einen Gott, der eingreift, einen Gott, der Geschichte macht. Das größte Liebesengagement haben wir ja in der Sendung seines Sohnes. Gott lässt die Welt nicht laufen. Und was können wir froh sein, dass Gott die Dinge nicht einfach so laufen lässt. Auch nicht in unserem persönlichen Leben. Wir denken ja vielleicht auch mal, naja, irgendwie ist doch alles, man ist so Schicksalskräften und Mächten ausgegeben. Es läuft irgendwie und der Vorgesetzte macht mit mir auch, was er will und mein jähzorniger Mann auch und die blöden Nachbarn auch und in der Gemeinde kapieren die das nicht. Es ist nicht so. Da ist einer, der den wir noch nie, wie Paulus noch nie persönlich in Kolossee war, den wir noch nie persönlich getroffen haben. Vielleicht hat jemand eine Jesus-Erscheinung gehabt, weiß ich nicht. Ich erinnere mich an unseren, da haben wir so eine kleine Feier gehabt über die Mission im Niger und ich war ja schon zweimal dort und die Amerikaner waren da, die das sehr stark unterstützen und ein Brunnenbohrer aus Rumänien und aus Polen jemand und so, das war also so richtig Einheit des Leibes Christi und die Walderstatter waren natürlich auch da. Und im Islam, das haben Sie ja schon vielleicht mitbekommen, da handelt Gott ja oft ein bisschen anders, sind viele auch Analphabeten und da gibt es viele Erscheinungen des Herrn. Früher habe ich das kritisch gesehen, aber das ist einfach die Art, wie Gott im Islam vielfach Menschen zum Glauben führt. Und der Kuba kam ja auch durch eine Erscheinung des Herrn als Moslem im Gebet zum Glauben in Amerika und wurde dann zurück in den Niger geschickt. Und er hat so an dem Abend erzählt, das fand ich so süß und so witzig. Da war dann einer, auch ein Muslim, dem ist auch Jesus erschienen, ist zum Glauben gekommen. Der hüpfte da im Niger herum in dieser Versammlung und sagt, ich habe Jesus gesehen, Jesus. Und sagte Jakob, es kriegt dich mal wieder ein, ich habe ihn doch auch schon gesehen. Ja, also wir müssen Jesus nicht gesehen haben. Übrigens bei Jakob war interessant, Jesus hat ihm nicht gesagt, das Evangelium, sondern hat ihn an einen Menschen, an einen Pastor verwiesen, da geh runter, da ist ein bärtiger Mann, der lädt dich zum Essen ein, da geh hin. Und der hat ihm alles erklärt. Das fand ich sehr biblisch, dass Gott wiederum die Gemeinde benutzt hat. Jesus hätte ihm ja nicht nur erscheinen können, sondern gleich noch sagen können, jetzt erkläre ich dir mal alles. Nein, geh runter, da ist ein bärtiger Mann, der lädt dich zum Essen ein. Das hat er auch getan. Wie Gott dem Mann das gezeigt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls so ist er zum Glauben gekommen. Also, die meisten von uns haben ja Jesus nicht gesehen. Und doch haben wir ihn gesehen, stimmt's? Und er ist aber voll engagiert. Als wäre er Vater und Mutter. So, wir sind nicht irgendwelchen Kräften und Mächten ausgeliefert, sondern Jesus steht, wenn er auch fern ist, in Rom jetzt im Bild gesprochen, ganz in unserer Sache und ist bei uns. Und so war das auch der Apostel Paulus. Es wäre eine schreckliche Vorstellung, dass Jesus sich für uns nicht interessieren würde, dass das irgendwie abläuft. Also, wir können sagen, Gott ist interessiert, Gott ist engagiert und Gott wünscht uns auch das Beste. Und genau diese Eigenschaften finden wir ja beim Apostel Paulus. Gott ist interessiert, schauen wir in das Leben Jesu hinein, da heißt es einmal, es drehte sich ihm der Magen um, eigentlich die Eingeweide des Innersten. Da kommt auch die mütterliche Seite zum Ausdruck. Er hatte tiefes Erbarmen. Das können die Mütter noch besser nachvollziehen als die Väter, wenn irgendwas mit den Kindern ist, was Schlimmes, ja. Da drehte sich ihm der Magen um. Und Jesus ging am Leid und der Not dieser Welt nicht einfach vorbei. Er war daran interessiert, er war involviert, er hat sich hineinbegeben, er hat sich engagiert. In seiner Liebe greift er ein, mahnt, handelt und er will das Beste. Und das ist bei Paulus auch eben den Kolossern gegenüber und das sollte auch so bei uns sein. Und das Wunder ist ja, dass Gott nicht müde wird. Wir haben ja 5 Kinder. Und Jonas, du hörst jetzt mal weg. Einer ist da, der andere wünscht sich ein Motorrad zu Weihnachten, habe ich jetzt gehört. Ach nee, das hat er ja gar nicht gesagt, das hast du ja gesagt, ne? Okay, aber es ist ja so, ich meine, irgendwie bist du auch müde oder auch in der Gemeinde, lass mal die Kinder weg. Aber ja, es ist so viel, dass du Mama nicht mehr, du kannst nicht mehr. Und dann ist natürlich die menschlich natürliche Verlockung, da rutscht mir doch alle im Buckel runter. Ja? Vor allem, wenn es dann auch noch Ärger macht und Schwierigkeiten damit verbunden sind. Und das ist ja schon ein Wunder bei Gott. Ich meine jetzt mal ganz unter uns. Glauben wir wirklich, dass wir für Gott so pflegeleicht sind? Also, dass Gott sich für uns interessiert, sich in unserem Leben engagiert und sich einbringt, das bringt ihm jede Menge Ärger ein. Und Gott wird nicht müde. Gott lässt uns nicht. Gott hat Mühe der Liebe. Arbeit der Liebe. Jeden Tag investiert er in unsere Leben. Jeden Tag ein Engagement. Wenn Gott schlafen würde, dann würde er morgens aufstehen und als erstes dran denken, was könnte ich dem Hardy heute Gutes tun? Und der Elisabeth. Also so ist Gott immer auf das Gute bedacht, immer auf das geistliche Vorankommen, immer Lebenszerstörendes fernzuhalten, Lebenförderndes ins Leben seiner Kinder zu bringen. Also jetzt schauen wir die Punkte nochmal kurz an. Liebe interessiert sich, engagiert sich, wünscht Gnade und Friede oder Shalom könnte man hebräisch sagen. Erstens, Liebe interessiert sich. Man merkt es schon allein, man kann ja jetzt zum Beispiel sagen, ja, was sollten das über die Grußlisten? Paulus sagt nicht zum Beispiel richtig klar, was das Aufhaltende in der Paulus-Apokalypse in 2. Thessalonicher 2 ist. Hättest du doch lieber noch ein paar Zeilen darüber geschrieben, statt am Ende des Römerbriefs, ewig lang, wen du alles wie grüßen lässt und auf was der achten soll. Aber die Grußlisten sind ganz wichtig in der Bibel, weil die Grußlisten sind Ausdruck der persönlichen Verbundenheit und des Interesses nicht einfach nur an einer Masse, sondern an Individuen. Die Gemeinde ist nicht einfach eine Masse kommunistisch und Einzelne zählt nicht, sondern es sind lauter einzelne Persönlichkeiten, an denen Gott ganz persönlich interessiert ist. Genau an ihren Schwierigkeiten, Sorgen und Nöten, nicht nur so generell. Und diese Eigenschaft haben die Apostel und diese Eigenschaft hat Paulus. Und deswegen sind die Grußlisten so wichtig. Wir sehen, wie sehr Paulus, obwohl er überlaufen war von der Sorge der Gemeinden, wie viel er einzeln mit ihren Nöten und Problemen gekannt hat und vor Gott gebracht hat. Er hat nicht nur einfach geschrieben, ja, und grüßt den Erwin und grüßt die Luise und grüße, sondern und sagt ihr und denkt dran und sagt ihr, so macht ihr Mut und erinnert sie, dass sie nicht streiten sollen. Ganz persönlich, ganz individuell. Und so ist Gott auch. Und wir werden wahrscheinlich noch auf den Archippus zu sprechen kommen in der Grußliste des Apostels Paulus im Brief an die Kolosser. Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn vollständig ausführst. Liebe interessiert sich. Jetzt sagt einer, ja super, ich wollte ja schon immer mal wissen, was so läuft bei den Einzelnen. Also da müssen wir jetzt natürlich aufpassen, Interesse der Liebe bedeutet nicht, dass wir unsere Neugier befriedigen können. Ja? Wird ja manchmal unter dem Vorwand, ich will für dich beten, will man so die neuesten Informationen rausleiern. Ja? Wie steht es bei euch in der Ehe und was weiß ich was. Und dann geht es eher um die... Es heißt auch nicht, dass man für alles zuständig ist. Gott kann sich für alles interessieren und Gott ist für alles zuständig. Nicht wir. Prominentes Beispiel... Petrus, gerade wieder eingerenkt nach seiner Verleugnung, fragt ihn der Herr, dreimal verleugnet er, dreimal fragt ihn der Herr, zwar im Griechischen in unterschiedlichen Variationen, aber jedes Mal spricht er ihm Vergebung zu und weide meine Lämmlein, weide meine Herde, also ein bisschen unterschiedlich. Und kaum ist das passiert, Petrus schon wieder oben auf, ist so ein Typ, ne? Jakobus, so. Ich mag eigentlich den Petrus, auf den freue ich mich schon mal so richtig, ja. Der hat, also ist ja egal, also jedenfalls der Petrus und dann sagt Petrus gleich wieder, ja, aber was ist mit dem, offensichtlich Johannes? Übrigens, Johannes hat in seinem Evangelium seinen Namen wie oft erwähnt? Ihr Schrift, ja, du bist zu gut, erst die falsche Antwort bitte. Null, ja, sie hat es richtig gesagt, nullmal. Er sagt den Jünger, den Jesus lieb hat und so. Verstehen Sie, wie, und er hätte sich ja so wichtig nehmen können als Apostel. Und da können wir lernen, wie sehr er sich zurückgenommen hat. Er will nicht mal seinen Namen, er selber will nicht mal seinen Namen nennen. Das Entscheidende an Johannes ist, den Jesus lieb hat. Das ist das Wichtigste, was er über sich sagen kann. So, jedenfalls Petrus, Johannes 21, ja, was ist mit dem dann? Und da weist ihn der Herr zurecht, gerade eingesetzt, was geht's dich an? Das liegt bei uns ziemlich schroff. Also es gibt auch ein Interesse der Liebe, das ist positiv. Wie geht's dir, was machst du und so weiter, aber man kann Grenzen überschreiten. Wir sind nicht für alles zuständig. Uns geht nicht alles etwas an. Aber da, wo Gott uns Aufgaben gegeben hat, da dürfen wir uns interessieren und engagieren. In Ägypten habe ich gehört, ich war zwar in Ägypten, aber ich habe das nie gehört, ich spreche auch kein Arabisch, aber angeblich, vielleicht auch früher, in der Wüste haben sich die Menschen, wenn sie sich begegnet sind, gegrüßt nicht mit Hallo oder Grüezi oder sonst irgendwas, sondern übersetzt jetzt, wie schwitzt du? Verständlich, bei uns soll es 37 Grad am Freitag geben. Dani hat ja schon sein Mitleid ausgesprochen für die im Tal gebliebenen. Und da kann man verstehen, wenn es immer so heiß ist, dass es eine, also es bringt einfach, es ist nicht nur einfach, wie geht's, sondern wie schwitzt du, also sagen wir, wie ist deine Lebenssituation? Das finde ich einfach schön. Liebe interessiert sich, dass wir nicht nur sagen, wie geht's? Ich habe jemanden in der Seesau, der ruft immer wieder an und der schießt wie aus der Pistole immer den Satz, wie geht's? Aber das ist so wie, ist wie eine Floskel, weißt du? Ja, aber es ist schön, wenn jemand nachfragt. Sag mal, ich habe gehört, schwer krank oder mit deinem Mann ist gerade schwierig. Oder ich weiß, ist einfach schön, wenn jemand Interesse zeigt. Und das sollten wir auch üben. Wir können nicht alle. Wir können in der Gemeinde, wenn ich bei euch in Walderstadt, ihr könnt nicht 100 Leute fragen, wie geht's. Aber ich bete oft, wenn ich in die Gemeinde gehe oder irgendwo unterwegs bin, den einen Menschen an einem Tag zu erkennen und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und viele sind einsam, selbst in der wenn viele Menschen da sind und da hast du einen wichtigen Dienst, wenn du vielleicht den einen triffst und dich für ihn interessierst, das ist göttlich. Und so ganz persönlich. Wie schwitzt du? Wie geht's dir? Was ist los? Zum Interesse der Liebe gehört auch das Interesse an Gottes Wort. Das ist wichtig, denn Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Daniel über die Schweizer Nationalbankpolitik reden würde, das ist jetzt vielleicht zu abstrakt, ne? Aber bleibt mal dabei, jetzt habe ich schon gewählt. Ich habe ja jetzt 50 Milliarden Franken miese gemacht, ja, wegen dem Franken und so weiter. Ihr habt es ja wahrscheinlich gelesen, ja. War jetzt gerade die letzten Tage. Und so, und dann erzähle ich mein Zeug und sprudel mein, so, was ich dazu meine und so. Und dann will der Dani antworten und in dem Moment gucke ich in die Berge und höre nicht mehr richtig zu. Dann hätte doch da Daniel den Eindruck, das interessiert ihn überhaupt nicht, was ich sage. Also ist ihm auch meine Meinung dazu nicht wichtig. Also bin auch ich ihm ein Stück weit nicht wichtig. Verstehen Sie, das müssen wir mal verstehen. Wer nicht zuhören kann, wen die Meinung des anderen nicht interessiert, der kann nicht sagen, er ist wirklich am anderen interessiert. Interesse bedeutet auch, den anderen ernst nehmen und ihm zuzuhören. Verstehen Sie? Natürlich, ja. Und jetzt auf Gott übertragen. Ich kann nicht sagen, ich liebe Gott und Gott geht mir über alles und der Dienst an Jesus und das ist Nummer eins in meinem Leben, aber ich höre Gott nicht zu. Das ist unglaubwürdig. Ja, aber wie höre ich Gott zu? Ich höre Gott zu, indem ich sein Wort lese. Verstehen Sie, das gehört zusammen. Und darum sagt Jesus in Johannes 14, Vers 23, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort bewahren. Das heißt nicht wie den Pokal vom Schützenverein im Wohnzimmerschrank schön immer mal rausholen und abstauben und dann wieder wegstellen, bewahren, sondern das heißt, das Wort, das da steht, heißt liebenden Umgang haben. Also erklärt, liebenden Umgang haben. Persönlich, ich höre auf Gott. Liebe interessiert sich. Und du sagst, du liebst deinen Mann oder deine Frau, aber es ist dir egal, was sie denkt oder meint oder macht, dann ist es keine Liebe. Die Liebe ist interessiert. Desinteresse ist Lieblosigkeit. Zweiter Punkt, keine Angst, die werden kürzer. Es gibt ja immer Leute, die rechnen hoch, wie lange geht es noch. Liebe engagiert sich. Das haben wir schon vielfach jetzt auch beleuchtet und können es von daher kurz machen. Liebe ist keine Theorie. Gott sandte nicht eine Theorie vom Himmel, wie man gerettet werden kann, sondern seinen Sohn, also er selber. Man kann das am Philemonbrief wahrscheinlich noch sehen. Ihn sende ich, das ist mein Herz, sagt Paulus. Und das gilt für den Vater. Der Vater sendet sein Herz, er kommt selber im Sohn. Liebe engagiert, also es ist, Liebe interessiert sich nicht nur und dann dreht sie sich weg, sondern wo sie kann und wo sie einen Auftrag hat, engagiert sie sich. Ja, also bleiben wir mal im Niger, da sind ja auch die sozialen und die Umwelt und die wirtschaftlichen Probleme und alle, also das können jedes Riesenprobleme. Man ist nicht damit getan, zu sagen, da habt ihr das Wort Gottes und jetzt der Herr segne euch und ich muss weiterziehen. Sondern da muss man natürlich auch in so einer Arbeit sich einbringen, zum Beispiel Brunnen bohren, wenn die das nicht können oder dazu die Mittel nicht haben. Ja, also Liebe ist nicht nur interessiert, hört sich nicht nur die Probleme an, sondern sie engagiert sich. Und Paulus hat sich engagiert. Der hat nicht gesagt, ja, jetzt habe ich mich interessiert für eure Probleme, ihr lieben Kolosser, Epaphras hat uns davon berichtet, aber ich habe jetzt ja genug eigene Probleme, jetzt drehe ich mich wieder um. Sondern nein, er engagiert sich. Er engagiert sich und das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen, dass wenn wir Interesse der Liebe haben, dass wir dann auch ein Engagement der Liebe haben. Dass wir dann auch uns einbringen. Das kann ganz unterschiedlich sein. Hier in dem Fall, Paulus konnte ja jetzt nicht nach Kolosse reisen, sondern Paulus ist dann hergegangen und hat Boten gesandt und hat den Brief geschrieben. Das war sein Engagement. Und jetzt erstaunlich, Achtung, aufgemerkt für alle, die bis in der Gemeinde mitarbeiten. Wer sich engagiert, handelt sich Ärger ein. Das gehört dazu. Viele denken, ja, wenn es doch vom Herrn ist und ich mich in Liebe interessiere und in Liebe engagiere, dann muss doch Gott schenken, dass es wie im Schnürchen läuft. Und wenn es Probleme gibt und Ärger, Widerstand und vielleicht sogar Kritik, dann kann es doch nicht vom Herrn sein. Nein, gerade, das ist oft, es kann natürlich auch mal sein, dass wir daneben liegen, aber es ist oft das Echtheitskennzeichen. Wer liebt, handelt sich Ärger ein. Wenn Paulus nicht geschrieben hätte, den Korinthern, den Kolossern, hätte er die ganzen Probleme nicht gehabt, die er mit diesen Gemeinden gehabt hat. Aber weil er sich engagiert, hat er auch Probleme. Und das haben wir doch oft auch schon erlebt. Wenn du dich in eine Sache einbringst und Herzblut mit in eine Sache bringst, dann hast du oft auch plötzlich Probleme und Ärger, die du nicht hättest, wenn du einfach die Sache gelassen hättest. Und das müssen wir uns ganz bewusst, dessen müssen wir uns ganz bewusst sein, wenn wir uns interessieren in der Liebe Christi, für, wo Gott uns etwas zeigt. Und wenn wir uns dann engagieren, dann gibt es auch Ärger, dann gibt es auch Schwierigkeiten. Und das gehört dazu und darauf dürfen wir uns einstellen. Paulus sagt, ich will euch, gerade bei den Kolossäern, ich will euch nämlich wissen lassen, Kolosser 2, Vers 1, welchen Kampf, eigentlich steht hier das Wort Agon, Agonia, Taumelkampf, Ringen auf Leben und Tod. Die englischen Übersetzungen haben, da wird es deutlicher, was ein bisschen krass ist, Fight, Battle, Great Conflict, also welche Schlacht, welchen Krieg ich um euch habe. Muss man mal vorstellen. Paulus sitzt in Rom und hat einen Kampf, einen Krieg um Kolosse im Gebet und durch seinen Brief und die Reaktion darauf. Ein Kampf auch in der unsichtbaren Welt. Welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Liebe interessiert sich, Liebe ist engagiert. Jetzt legen Sie sich mal den Finger auf die geistliche Blutbahn. Sind Sie schon in der Resignationshaltung, weil Ihnen der Wind zu oft ins Gesicht geweht ist und zu viel Kritik gekommen ist? Und haben Sie gesagt, rutscht mir doch einen Buckel runter, macht euren Dreck alleine. Oder haben Sie sich schon geistlich, theologisch abgesichert? Es kommt alles, wie es Gott will, da brauche ich gar nichts machen. Es wird alles so kommen. Oder sind Sie wirklich im Dienst Jesu Christi und sind voller Liebe und voller Engagement und sind auch bereit, sich Ärger und Probleme damit einzuhandeln. Das gehört einfach dazu. Ich habe jetzt einen Vortrag von Dr. Kotsch über Zinzendorf gehört. Der hat mich so beschäftigt, dass die Brüder damals, der hat ja die Gemeine gegründet, ja, die Gemeine, Herrnhut. Und da gab es einzelne Brüder, die haben auch die Mission wieder entdeckt. Und da gab es Brüder, die sich verkauft haben in die Sklaverei. Ende 17. Anfang 18. Jahrhunderts. Müssen Sie sich mal vorstellen. Warum? Sie wollten den Sklaven das Evangelium verkündigen. Und zwar nicht irgendwie von außen, sondern dass sie selber in der Situation sind. Aber das ist Interesse und Engagement. Das ist Interesse und Engagement. Sie haben Sklaven verkauft. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass es auch Ärger gibt. Und noch ein wichtiger Punkt zur Abgrenzung. Ich denke noch an einen Bruder, der kam vom Gottesdienst auf mich zugeschossen, Namen will ich jetzt nicht nennen, spielt auch keine Rolle, und sagt, du musst. Und dann hat er mir ein bestimmtes Anliegen in Berlin genannt, was ich muss. Und da habe ich ihm schroff geantwortet und gesagt, was ich muss, entscheidet immer noch mein Herr. Es ist nämlich so, wenn man im geistlichen Dienst steht, und das sind ja nicht jetzt wir nur, die wir vollzeitlich sind, sondern das sollten sie eigentlich alle sein. Sind sie auch, wenn sie wirklich Kind Gottes sind. Wenn man im Dienst steht, dann gibt es auch Leute, die einen lahmlegen können. Total lahmlegen können mit ihrer Sache. Also wir haben sehr viel Seelsorge und da gibt es Leute, die einen lahmlegen können. Und da muss man auch im Namen Jesu mal Nein sagen können. Noch entscheidet mein Herr, wo ich mich engagieren soll und wo ich mich einbringen soll. Und da ist es auch wichtig, dass man diese Abgrenzung vornimmt und sich nicht von irgendwelchen Leuten in irgendwas hineinziehen lässt und sagt, ja, wir haben es ja wieder gehört in der Schweiz, ne? Liebe interessiert sich, Liebe engagiert sich, und wenn das jetzt eben so ist, dann muss man schon prüfen, wo ist meine Aufgabe, wo ist mein Feld, und man muss sich schützen auch vor Leuten in der Gemeinde, die einen im geistlichen Dienst blockieren wollen, weil sie alle Energie und Kraft abziehen. Ich habe jemanden gehabt, der hat eine Zeit lang jeden Tag angerufen, eine Stunde. Das stehe ich nicht durch. Das schaffe ich arbeits- und kräftetechnisch nicht. Es kann eine Situation geben, wenn ein Mensch ganz große Not hat, wo das mal vielleicht auch ein paar Wochen geht. Aber es kann nicht auf Dauer sein. Also Liebe interessiert sich, sie engagiert sich, aber sie schaltet das geistliche Köpfchen nicht aus und sie lässt sich nicht lahmlegen von vermeintlichen Aufgaben und von Leuten, die immer wollen, dass man sich nur um sie dreht und um ihre Probleme und die dann sogar unter Umständen mehrere Personen geistlich für den Dienst lahmlegen. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt. Die Liebe wünscht das Beste und in dem Fall, wir haben ja den Brief eingangs, sie wünscht Gnade und Friede. Und ist jetzt nicht nur so eine Floskel, sondern Paulus sagt, wie in allen seinen Briefen, dem antiken Briefaufbau folgend mit einem Gruß, aber er sagt einen sehr tiefen Gruß: Gnade und Friede von Gott, unserem Vater. Friede Gottes, Aurelius Augustin, ist ein in Ordnung gebrachter Mensch. Also Friede heißt nicht nur Schweigen der Waffen, gibt ja die Definition von Krieg oder Frieden, Abwesenheit von Krieg, aber das ist biblisch nicht Friede. Friede heißt, es ist alles in Ordnung zwischen uns. Es ist alles in der Ordnung zwischen Gott und mir und soweit es geht zwischen Menschen und mir. Gnade und Friede. Gnade ist der Zufluss Gottes, der mich in den Frieden Gottes bringen kann, in die Harmonie mit Gott. Und das wünscht sich Paulus für die Kolosser. Das ist ein wunderbarer Wunsch. Also wir haben gesehen, wir würden alle unterstreichen und sagen, ja, wir sollten einander lieben und wir sollten die Gemeinde lieben und wir sollten uns und so weiter. Aber Liebe interessiert sich, Frage an uns, sind wir wirklich interessiert an anderen Menschen? Ich könnte es auch mit Martin Buber so sagen, haben wir wirklich Begegnung mit Gott und Menschen? Begegnung ist etwas Tieferes, also nicht nur ein flüchtiges Hallo, Hallo, sondern wirklich Interesse, Interesse der Liebe. Daraus folgt ein Engagement der Liebe, ein sich einbringen. Das Wort Herzblut spielt hier eine Rolle. Das beinhaltet immer auch, man kann besonders verletzt werden. Und das Ganze geschieht nicht irgendwie, Hauptsache interessiert und Hauptsache engagiert, sondern das Ganze hat immer eine Stoßrichtung: Ich wünsche euch Gnade und Friede von Gott. Das heißt, mein Interesse und mein Engagement ist nicht rein sozial oder diakonischer Art, sondern es hat immer das Ziel, die Gnade Gottes und den Friede Gottes zu bringen, beziehungsweise zu sagen und zu helfen, dass man dort hineinkommt. Und das ist doch schön. Und ich hoffe, dass der ein oder andere sagt, Mensch, ich möchte mein Leben jetzt eigentlich nicht einfach nur so weiterleben für mich, um alles Mögliche mich drehen. Ich habe auch Probleme wie Paulus in Rom, vielleicht nicht so große. Aber ich darf das Wunder erleben, in dem Moment, wo ich mich auf andere konzentriere, dort, wo Gott mir Aufgaben gibt, klären sich meine Dinge und Gott kümmert sich um meine Dinge. Liebe interessiert sich, engagiert sich und Liebe wünscht das Beste. Gnade und Friede von Gott. Amen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass alles, was wir jetzt gesagt haben, bei dir so wunderbar ist. Du bist die Liebe, bist vollkommen interessiert, vollkommen engagiert mit jedem Blutherz, mit jedem Herzbluttropfen. Sind dir gar nicht egal, deine Gemeinde ist dir nicht egal, dein Israel ist dir nicht egal, die Welt ist dir nicht egal. Und du hast dir jede Menge Ärger eingehandelt durch dein Engagement. Es hat dich das Leben letztendlich gekostet. Und wie viel musst du heute noch ertragen, weil du dich engagierst in dieser Welt? Wie viel Spott, wie viel Hohn, wie viel Ablehnung? Und wir danken dir, dass wir das Herz der Liebe auch in uns tragen dürfen als Kinder Gottes und dass wir unser Leben nicht verdrödeln dürfen mit zweit- und drittrangigen Dingen, sondern dass wir uns interessieren und engagieren dürfen dort, wo du uns hingestellt hast. Und wir danken dir, dass wir auch ein Ja haben dürfen zum Ärger im Namen Jesu und zu den Schwierigkeiten und dem Gegenwind und der Kritik. Und wir danken dir, dass wir diesen Dienst nicht irgendwie tun dürfen, sondern hin zu dir, zu der Gnade und zu der Harmonie und dem Frieden mit dir. Gepriesen und gelobt seist du. Amen. Amen.
Wir wollen zusammen singen das Lied 117, bis zu uns wie ein Vater. alle Strophen.